Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hoffefunk. In einer Woche, in der es auf den ersten Blick gar nicht so viel zu besprechen gibt, denn am Wochenende steht kein Spiel an, aber es gibt mal wieder einen Grund, uns so ein bisschen selbst zu feiern und unsere Mannschaft, denn auch nach 7 Spieltagen können wir wieder sagen, das war der beste Saisonstart unserer TSG und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und Jonas, ich frage mich, ob du über den zweiten Rekord, den wir am Wochenende aufgestellt haben, auch Bescheid weißt.
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Den zweiten Rekord neben dem besten Saisonstart.
Mhm.
Ja, 4 Auswärtssiege in Folge.
Ja, klingt im ersten Moment gar nicht so krass, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ne, und sich auch mal genau überlegt, dass wir ja, was den Kader angeht, eigentlich eindeutig kein Top-5-Team sind, ist es schon krass.
Ich muss sogar eigentlich sagen, 4 Auswärtssiege in Folge, das ist selbst für Top-Mannschaften wie Dortmund, Leipzig,
genau,
und Leverkusen sehr, sehr schwer zu erreichen. Ja. Also ich glaube, die einzigen, die das in der Saison vielleicht mal schaffen oder vielleicht auch mal 5 oder 6 Spiele schaffen, sind die Bayern in einer sehr, sehr überdurchschnittlichen Saison. Auch Dortmund, Leverkusen, Leipzig, glaube ich, machen das nicht in aller Regelmäßigkeit.
Eben, deswegen sage ich, wenn man da kurz drüber nachdenkt, merkt man erst, wie krass das eigentlich ist, gerade auch für unsere Verhältnisse. 4-mal in Folge nicht ungeschlagen zu bleiben, das ist was ganz anderes, sondern eben zu gewinnen. Und ja, das ist sicherlich der Schlüssel. Wir stehen jetzt eben nach 7 Spieltagen mit 15 Punkten auf Platz 5 vor Teams beispielsweise wie RB Leipzig.
Ja, Thema ungeschlagen. Wir sind seit 8 Spielen an der Weser ungeschlagen. Die Werder Bremen ist mit großem Abstand auswärts unser Lieblingsgegner. Und das bestätigt doch einfach wieder, dass es auch bei Spielern so eine Art Momentum gibt, dass man vorher sich erkundigt, dass man vielleicht Spielstätten hat, wo es einem mehr liegt, wo es einem weniger liegt, dass man schon die Statistiken auch wahrnimmt vielleicht als Spieler und dass es im Kopf was macht. Weil wie kannst du mir sonst erklären, dass über 8 Jahre hinweg dass der Lieblingsgegner ist. Da gab es so viel Rotation, die Trainer haben sich mehrmals gewechselt, die Spieler haben sich mehrmals gewechselt. Und trotzdem bleibt es, dass es einen Lieblingsgegner gibt. Das kann ich mir eigentlich nur so erklären.
Ja, ein bisschen bestimmt. Gut, Werder Bremen ist da wirklich ein schlechtes Beispiel, finde ich, weil da gab es wirklich, du hast es gesagt, extrem viel Fluktuation. Aber ich würde schon sagen, dass es auch viele Teams gibt, zum Beispiel unseres, wo es auch viel Beständigkeit gibt. Ne? Wir haben Spieler in der Mannschaft, Vogt, Baumann, Kadarzabek, die in Anführungszeichen ewig dabei sind. Und die TSG, bei Bremen finde ich es schwieriger zu sagen. Seit Thomas Schaaf ist das da alles ein bisschen Tohuwabohu. Aber bei der TSG gibt es schon eine grundsätzliche Spielphilosophie, die auch nicht immer eingehalten wurde, ne? Aber die zumindest in eine gewisse Richtung zeigt. Und es eben gewisse Spielansätze auch indirekt vielleicht verbietet.
Aha. Ja. Wir haben ja vor dem Spiel gesagt, also letzte Woche, hast du sogar dich sehr weit aus dem Fenster gelehnt eigentlich und hast gesagt, sollten Pavel, Weghorst und Andrej spielen können, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass wir nicht 3 Punkte holen.
Ja.
Jetzt hat ja Andrej nicht starten können. Und ich glaube, wir sind uns einig, auch wenn Weghorst eine große Rolle hat und auch wenn Pavel natürlich unverzichtbar für unser Spiel ist, dass Kramer schon der wichtigste aktuell von den dreien ist.
Mhm.
Wie war denn dein Gefühl vor dem Spiel, als du gesehen hast, okay, für Andrej hat es nicht gereicht? Warst du immer noch so zuversichtlich?
Ja, weil ich den Rest der Aufstellung, das würde ich sagen, sehr, sehr gut nachvollziehen konnte. Also ich glaube, wenn wir jetzt im Podcast, wir beide zusammen, nachdem wir eben erfahren hätten, okay, André ist leider doch nicht fit, zusammen hätten puzzeln müssen auf Grundlage unserer Einschätzung, unserer Erfahrungen, hätten wir, glaube ich, genauso aufgestellt und haben da jetzt einfach auch viele Spieler, die ja ganz gut in Form sind einfach. Mhm. Und dementsprechend wäre ich weiterhin frohen Mutes gewesen. Ich fand es dann eher von der Perspektive aus schade, das hast du ja letzte Woche angesprochen, dass wir eben nicht erfahren haben, wer wird für André gebencht. Weil uns ist ja beiden klar, dass André auch völlig zu Recht seinen Stammplatz behalten wird. Der war in den letzten Wochen wirklich sehr geschickt am Ball, mutig, hat auch die Verantwortung übernommen. Und das heißt, wir wissen eigentlich, dass gegen die Eintracht Stach oder Prömel draußen sitzen werden. Einer von beiden.
Ja, einziges Problem ist dabei, Grischa hat uns die ganze Frage extrem schwierig gemacht. Mhm. Grischa spielt auf einmal, nachdem er jetzt 6 Spiele, du hast es immer wieder gesagt, und auch völlig zu Recht, auch wenn Grischa mitunter, ohne seine Verletzung, einer der Spieler der letzten Saison war, ganz klar, hat man das gesehen, der war sowas von unfassbar wichtig, gerade in den ersten Spielen der letzten Saison, unverzichtbar, und es hat überhaupt nicht funktioniert in den ersten 6 Spielen. Er wirkte fehl am Platz, kam nicht in die Zweikämpfe rein. Das, was er gelaufen ist, ist er manchmal falsch gelaufen. Also er hat einfach keinen Zugang ins Spiel gefunden. Und jetzt spielt er in Bremen ein Topspiel. Das ich finde, alles in allem ist selbst eigentlich die 2,0, die er vom Kicker bekommen hat, fast zu wenig. Aber wir wissen, der Kicker, die schenken auch keine 1er und keine 1,5er her. Aber wenn du alles in Summe nimmst, er macht einen Traumpass zum 1:0. Er schießt das zweite Tor selbst. Er läuft, Achtung, festhalten, er läuft 14,15 Kilometer. Das ist unfassbar. Mhm. Und unsere gesamte Mannschaft übrigens auch, 128,94 Kilometer. Von der Laufleistung her ist die TSG Champions League Bereich. Und das ist schon dieses Jahr absolut der Schlüssel, warum wir auf Platz 5 stehen.
Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Wir haben in den letzten Wochen Grischa auch regelmäßig kritisiert. Immer in dem Wissen natürlich, wie stark er letzte Saison war. Aber das war ein wirkliches Ausrufezeichen. Das gestehen wir sofort ein und freuen uns natürlich auch drüber, weil wir uns gefragt haben, was ist mit dem Grischa der letzten Saison los? Da ist er wieder. Und ja, das ist wirklich unfassbar, gerade auch für die Hörer, die sich hier vielleicht nicht so viel beschäftigen. 14,15 Kilometer ist deswegen so krass, weil der durchschnittliche Bundesligaspieler eher 11 Kilometer läuft. Torhüter natürlich ausgenommen, ne? Also, wir reden hier von 30% mehr. Das ist viel. Lecco mio.
Ja, ja. Gerade, gut, auf seiner Position muss man sagen, ist man nicht bei 11, sondern eher so bei 12,5, aber selbst da. Er spielt die gleiche Position wie ein Sechser eines anderen Vereins und läuft einfach 2 Kilometer mehr in dem Spiel. Und also, so lang geht ein Spiel jetzt auch wieder nicht. Es ging jetzt 98 Minuten in Bremen. Also die 2 Kilometer, die siehst du, da ist einfach öfter vorne, öfter hinten, viel, viel öfter vorne und viel, viel öfter hinten als andere Box-to-Box-Spieler von anderen Vereinen. Und das ist einfach eine Qualität, die kein anderer Spieler hat, so viel laufen zu können. Und wenn er dann auch noch das Selbstvertrauen hat, sich beispielsweise so Pässe und so Schüsse wie gegen Bremen zu erarbeiten, dann ist Grischa natürlich ein Kandidat für die Startelf. Aber diese Form muss er eben beibehalten, weil wir haben mit Kramer, Grilic und Stach einfach 3 exzellente Mittelfeldspieler, die es genauso gut machen könnten.
Absolut. Es ist halt natürlich trotzdem so, ne, dass sicherlich, gemessen an dem Spiel, aber auch an den Spielen zuvor, Stach sicherlich der Bessere am Ball ist. Aber dass das jetzt keine so große Aussagekraft immer haben muss, haben wir ja beispielsweise in der Vergangenheit bei N'Golo Kanté gesehen.
Aha. Ja. Ja. Aber gehen wir mal chronologisch durch. Wir haben eigentlich Werder Bremen meiner Meinung nach relativ früh im Spiel schon gebrochen. Und so dass ich mich eigentlich ärgere, auch wenn ich dieses Spiel natürlich mit Freude und mit viel Emotionen geguckt habe und es absolut ein geiles Spiel war natürlich mit dem Ausgang, aber du musst dich rückblickend, wenn du dich ärgerst, darüber ärgern, dass wir Bremen haben überhaupt nochmal ein Spiel zurückkommen lassen und dass wir Bremen nicht von mir aus 3-4-5-0 weg vom Hof gejagt haben. Das wäre drin gewesen, wenn wir dran geblieben wären und unsere Chancen genutzt hätten. Aber dieses 1-0, wir waren geduldig und dann spielt Kevin Vogt einen Pass aus der Innenverteidigung hinaus, den kein anderer Innenverteidiger so spielt. Den spielt Brooks nicht und den spielt Kabak nicht.
Nee.
Mit einer Packing-Rate von 4 oder 5. Der eine, der fünfte, der steht so ein bisschen am Rand, deswegen möchte ich ihn nur zur Hälfte zählen lassen. Er nimmt den kompletten Sturm und das halbe Mittelfeld mit diesem Pass komplett aus dem Spiel. Sodass Grischa eigentlich nur noch den Pass verlängern muss auf Maxi Bayer und der mit seiner Geschwindigkeit frei vom Tor steht. Aber diese zwei Pässe hat für 11 Bremer gereicht. Das war wirklich sehr, sehr schön anzugucken.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Sowas vergisst man immer oft, wer das Tor dann einleitet. Und das ist natürlich genauso wichtig hier wie Prömels Vorlage. Und letztlich sieht man aber auch wieder, Bayer, Top-Stellungsspiel, richtig schnell, schafft es dann auch hier stehen zu bleiben und macht alles super und ja, knüpft einfach daran an, was er bisher gezeigt hat. Und das ist einfach sensationell, einfach auch deswegen, weil ich mir sicher bin, dass alle TSG-Fans sich unfassbar darüber freuen, aber dass er einfach jetzt Woche um Woche diese Form wieder bestätigt, das ist eben das Erstaunliche und das freut uns, glaube ich, alle am meisten.
Ja, wirklich. Sehr, sehr gut. Man sieht auch sein Selbstvertrauen und seine Gier nach Toren allein deswegen, weil er sich nicht fallen lässt, nachdem er im Strafraum berührt wird von Rapp. Andere lassen sich da fallen, die nicht das Selbstverständnis haben, den mache ich rein. Aber er wusste, er darf den Elfmeter nicht schießen oder er schießt ihn halt nicht und sagt, den mache ich selber rein. Aber hätte er ihn vorbeigeschossen, im Zeitalter vom VAR hätte man da wahrscheinlich trotzdem nochmal über Elfmeter diskutieren können. Aber Maxi wollte da überhaupt keine Diskussion aufkommen lassen durch die Beine von Pavlenka und 5. Saisontor im 7. Spiel. Wenn nicht Gyrassi ihm momentan komplett die Show stehlen würde, dann wäre er eigentlich die Überraschung der Saison.
Ja, wobei ihn schon ja viele auf dem Zettel haben, einfach weil er jetzt als Deutscher da besonders hervorstricht und ja sogar schon in der Diskussion stand, ob Nagelsmann ihn nicht vielleicht nominiert. Aber ist vielleicht auch ganz gut, dass ihn Gyrassi da so ein bisschen überstrahlt, muss man sagen. Ansonsten muss man natürlich sagen, vielleicht, das ist aber auch jetzt meine Einschätzung, dass das 1-1 dann ja aber relativ schnell wieder fällt und auch viel zu einfach. Weiser macht es hier natürlich top, obwohl er eigentlich ganz stark angelaufen wird, finde ich. Aber wie frei steht denn da Schmied bitte? Was passt da denn nicht? Das ist mir persönlich relativ schleierhaft. Aber da sieht man auch mal, ne, wir haben in dieser Saison ein sehr, sehr gutes Pressing, aber da hat es mal dann nicht funktioniert. Einfach aber auch, weil Weiser einfach ein guter Fußballer ist. Trotzdem darf Schmied da so frei nicht stehen.
Ja, da ist einiges schiefgelaufen. Also erstens mal ist das Tor einfach den Preis, den du zahlst für eine hochstehende Außenverteidigung. Pavel war komplett weg und der wäre vielleicht jemand gewesen, wenn wir nicht den Ball so schnell verloren hätten und Mitchell so schnell durchgelaufen wäre. Dann wäre Pavel vielleicht noch da gewesen. So war die komplette Grundordnung eigentlich ausgehebelt. Pavel war schon oben auf der rechten Seite. Sko verliert dann links den Ball. Mitchell Weiser läuft sehr, sehr schnell an. Grilic, Stach bemühen sich, kommen aber nicht richtig in den Zweikampf.
Ja.
Und ja, dann war Schmied so frei auf der Seite. Kabak musste auch auf die Seite zu Dux schieben, der ja der rechte Innenverteidiger ist. Also war eigentlich niemand mehr bei Schmied, sodass man auch Prömel, der dann das 1-gegen-1-Duell verliert, logischerweise, weil er in vollem Tempo kommt, keine Vorwürfe mehr machen kann. Und Baumann kann es da auch keine Vorwürfe machen, weil Prömel mit dem Gesäß den Ball noch abfälscht. Es ist einfach verdammt schlecht gelaufen, dieses Tor. Ich würde dieses Tor tatsächlich abhaken als, du könntest es dir jetzt leicht machen und sagen, Sko darf diesen Fehlpass nicht spielen. Ich sage, es sind alles Menschen und Fehlpässe passieren. Und dieses Tor nehme ich in Kauf, wenn ich sehe, was für einen gelungenen Aufbau und eine gelungene Spielweise wir sonst an den Tag legen. Das passiert halt einfach manchmal.
Ja, und ich sehe es auch ein bisschen wie du, ne? Klar, im Normalfall würde man erwarten, dass der Rechtsverteidiger da näher am Mann ist, aber das ist einfach unser Spielsystem, ne? Also mit Pavel und Sko zu spielen und die einfach quasi anzuweisen, du gehst nicht weiter vor als die Mittellinie, wäre Quatsch. Und deswegen, ja, ist es nicht überraschend, dass nach so einem Ballverlust sowas mal passieren kann. Ja.
Genau. Dann ein weiterer Punkt, über den wir natürlich sprechen können, ist, was machen wir eigentlich jetzt mittlerweile mit Wout Weghorst? Ist es immer noch das Gleiche? Also wir haben ja vor Wochen schon mal darüber gesprochen, ist es okay, dass er nicht trifft, weil er eben wahnsinnig viel fürs Team macht? Jetzt hat er 7 Spiele nicht getroffen. Ein Spiel hat er nicht gespielt, war er verletzt. 6 Bundesligaspiele bei einer Mannschaft, die funktioniert. Bei Siegen, mit vielen Toren. Und Wout Weghorst schießt kein einziges. Ich glaube, da hättest du bei einem Wettanbieter viel Geld gewonnen, wenn du gesagt hättest, dass er da nicht trifft.
Da stimme ich dir zu. Und es wird sogar noch krasser, wobei man daran vielleicht was ableiten kann. Jonas, wie oft hat Wout Weghorst in 90 Minuten einen Torschuss gemacht oder probiert?
Aber ich glaube einmal.
Gar nicht. Okay. Kein einziger. Interessant, ne?
Weißt du, an wen mich Wout Weghorst in unserem System massiv dran erinnert? Kleiner Tipp. Weltmeisterschaft und die Mannschaft, das Land, wurde dann auch Weltmeister. Und der Stürmer vorne drin wurde oft unterschätzt, aber war wahnsinnig wichtig.
Benzema?
Nee, der durfte ja nicht mit. Oliver Giroud.
Ach, Giroud, richtig. Ich meinte tatsächlich auch Giroud. Ich glaube, Giroud hat auch im ganzen Turnier ein einziges Türchen nur geschossen.
Genau. Und alle haben gesagt, Giroud passt da überhaupt nicht rein mit diesem Star-Ensemble links und rechts. Und dann kommt da so ein alter Giroud, der eigentlich gar nicht reinpasst. Und das war der Wichtigste. Weil der hat zurückgeackert. Der hat sich manchmal Bälle geholt in der eigenen Hälfte. Macht Weghorst auch. Der hat die Bälle verlängert. Und ähnlich macht es Weghorst auch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Weghorst so langsam mal treffen würde. Aber solange wir gewinnen, ist mir das relativ egal.
Und was interessant ist, kommt vielleicht noch hinzu, weil ich stimme dir so langsam zu, dass man vielleicht berechtigte Zweifel kriegen kann. Ein bisschen aber. Berisha saß 90 Minuten auf der Bank. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Rate mal mit Rosenthal sein, aber das muss Gründe haben. Das muss Gründe haben. Das heißt, ich behaupte jetzt einfach mal, er hat in dieser Woche im Training nicht überzeugt. Das ist zumindest eine naheliegende Schlussfolgerung. Und er hat ja auch bei den bisherigen Einwechslungen keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, muss man einfach so sagen. Blass, bemüht, aber blass. Und deswegen sehe ich seinen Stammplatz noch nicht in Gefahr. Letztlich kam ja dann Bebou in Minute 81 rein, der sich, denke ich, auch aktuell zu Recht keine Hoffnungen machen braucht, dass er da von Anfang an ran darf.
Ja, also sagen wir mal so, beide haben sich nicht in den Fokus gespielt und Bebou hat so ein bisschen die Nase vorn, weil er halt derjenige ist, der in dem Verein schon gezeigt hat, was er kann.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Bebou hat so ein bisschen die Nase vorn, weil er halt derjenige ist, der in dem Verein schon gezeigt hat, was er kann. Das Gleiche haben wir übrigens auch auf einer anderen Position. Kabak schultert sich vermutlich die Kugel aus. Um Gottes Willen. kugelt sich die Schulter aus. Jetzt haben wir es. Er muss früh runter. Und es kommt nicht der teure Attila Cholloy, wo wir ja gesagt haben, dass der ja auf so einen Moment eigentlich lauert, in Anführungszeichen, um dann mal seine Chance wahrzunehmen.
Hat auch Pellegrino Matarazzo gesagt.
Ja, er sitzt durch. Und es kommt, ich bin ein Freund von Akpo, aber ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Pellegrino da Akpo vor Cholloy reinwirft. Wie können wir das einschätzen?
Also, ich glaube, dass jetzt viele sagen, manche denken würden, ja, ist ja logisch, weil ja Cholloy links spielen muss. Dem will ich auch gar nicht widersprechen. Aber für Vogt wäre es überhaupt kein Problem gewesen, nach rechts zu rücken. Das hat er auch schon ein paar Mal gemacht, letzte Saison. Ne? Und Vogt ist da wirklich. Vogt ist ja auch Rechtsfuß. Für den war die Link ist links eigentlich sogar komplexer, behaupte ich jetzt mal. Und deswegen hat mich das tatsächlich auch überrascht. Ich finde es gut und richtig, dass Akpo eine wichtige Rolle spielt. Ich finde, der hat absolut Bundesliga-Niveau, hätte es auch verdient. Ich mag ihn auch einfach. Und zu Scholloi habe ich einfach noch nicht so eine Bindung, logischerweise. Aber es ist eine sehr kuriose Entscheidung. Gucken wir uns einfach nochmal an, wie viel wir für Attila Scholloi überwiesen haben. Und so langsam muss man sich wirklich fragen, da ja auch laut meiner Erinnerung er jetzt 4-mal in Folge 90 Minuten draußen saß, jedes Mal fit war, ob das nicht so langsam ein richtiges Problem wird. Was denken sich denn Pirmin Schwegler und Alex Rosen darüber? Unser 12-Millionen-Mann verliert hier Marktwert, ist überhaupt nicht nötig, dann verletzt sich Kabak, offenbar auch schwerer, also aktuell geht man davon aus, dass er wochenlang ausfällt, mindestens 4 Wochen, eher mehr. Und Stand jetzt spielt dann vielleicht Akpo gegen Frankfurt.
Möglich, ja. Ich glaube aber nicht daran und sage, dass Scholloi reingeschmissen wird und dass Akpo wirklich den Grund hatte, dass er Vogt nicht verschieben wollte. Auch wenn ich eher bei dir bin und sage, das wäre kein Problem gewesen. Ja. Was mich aber massiv gefreut hat, und das sieht man bei der ZDF-Zusammenfassung auf YouTube, da sieht man, da wird dann der Trainer Ole Werner eingeblendet nach dem Tor von Maxi Bayer und im Hintergrund sieht man die TSG-Bank jubeln und mit am meisten jubelt eigentlich Scholloi. Und das hat mich schon
sehr
gefreut.
Sehr sympathisch,
weil, ja. Weil ich gesehen habe, okay, der hat ja noch eigentlich nach so wenig Wochen noch keine krasse Bindung zu dem Team, durfte auch noch nicht oft spielen. Das heißt, so langsam hätte auch ein Spieler von seinem Marktwert sagen können, ey, also mir reicht's, ich will wieder weg. Aber nee, er freut sich noch, er identifiziert sich mit dem Verein. Das fand ich sehr, sehr schön zu sehen. Und jetzt vom einen Innenverteidiger zum anderen. Kevin Vogt, was machen wir mit dem? Wohin müssen wir denn mal schleifen, damit der trifft? Also, das war mehr als ein Elfmeter. Hast du die Szene im Kopf?
Ich muss es dir ganz ehrlich sagen, ich hatte ein Auswärtsspiel, ein Heimspiel sogar und musste deswegen da antreten und habe deswegen nur alle möglichen Zusammenfassungen gesehen, die es so gab, sogar Sport 1, auch wenn das eine Qual ist, und ich habe die Chance nicht gesehen.
Oder beim ZDF ist es dabei, ich schicke dir nachher den Link.
ZDF ist es dabei, ja. In welchem Moment war es denn, zwischen welchen beiden Toren?
Da stand es 2-1 für uns. Also es war irgendwann in der 60. Minute, hätte ich gesagt. Kevin Vogt läuft durch, spielt am 16er Rand einen Doppelpass mit Weghorst und steht 6 Meter.
Oh, ich sehe es. Oh nein.
Gottes Willen. Und schiebt ihn ganz, ganz langsam in das Eck, wo Pavlenka eigentlich schon liegt. Und Pavlenka fängt ihn sogar. Da musste Kevin sogar selber lachen. Das war mehr als ein Elfmeter. Er muss sich nur eine Ecke raussuchen und mit ein bisschen mehr Druck schießen. Dann feiern wir hier den Sieg, weil dann wird es auch nicht mehr eng. Wenn wir 3-1 führen, dann wird es auf keinen Fall mehr eng. Und Kevin Vogt hat seit 9 Jahren kein Bundesliga-Tor mehr geschossen. Und das, obwohl er ja wirklich viel gespielt hat. Bei Köln, bei Augsburg, bei Bremen, bei uns.
Wobei er bei Köln und
Augsburg gestandener Bundesligaspieler.
Bei Köln und Augsburg hat er, glaube ich, jeweils 1 oder 2 Türchen erzielt.
Ja. Aber Tore schießen ist einfach nicht seins, auch wenn er ein wirklich passabler Fußballer ist.
Ja, man muss sich vielleicht langsam mit dem Gedanken anfreuen, dass es vielleicht auch nicht mehr passiert. Auch wenn Kevin ja noch 2, 3, 4 gute Saisons spielen könnte weiterhin, aber auch, weil er ja bei Ecken gar nicht mehr, in der Regel gar nicht mehr mit in den Strafraum richtig geht. Aber ja, ich sehe es jetzt gerade extrem, extrem bitter. Diese Szene habe ich so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt jetzt nach den paar Tagen, boah, heftig. Und das ist natürlich, zeigt auch nochmal, dass wir insgesamt, obwohl es jetzt am Ende so knapp wirkt, und wir da kurz wirklich in Turbulenzen geraten sind gegen Bremen, insgesamt doch ein verdienter Sieg war.
Ja, die Grilic-Szene gab es auch noch, Grilic auch,
ja.
15 Meter vorm Tor, kann sich die Ecke frei raussuchen, schießt ihn drüber. Auch nicht clever gelöst vorm Tor. Wir haben eigentlich den Sieg in der Tasche gehabt, haben Bremen zu lange am Leben gelassen, auch wenn Bremen ein sehr, sehr schlechtes Bundesligaspiel gespielt hat, sowohl offensiv als auch defensiv. Und irgendwann ab der 70. Minute, keiner wusste mehr so richtig warum, hat Bremen angefangen, Fußball zu spielen.
Ich wollte gerade sagen, dann war es echt solide von Bremen.
Bremen hat angefangen, Fußball zu spielen. Wir haben uns zurückgezogen. Mhm. Und dann, als man eigentlich dachte, okay, trotz diesen Turbulenzen, dachte man, jetzt kriegen wir es durch, weil die Nachspielzeit begann. Jetzt kriegen wir es mit Mann und Maus verteidigt. Kommt dieser Schuss von Stay und Olli Baumann ist machtlos. Da dachte ich wirklich, okay, das sind verschenkte 2 Punkte. Wirklich komplett verschenkt.
Ja, also das hätte wirklich extrem in die Hose gehen können und wäre einfach extrem bitter gewesen. Gar nicht mal wegen der Gesamtpunkteausbeute, aber einfach wegen des Spielverlaufs. Und genau das wollte ich auch noch ansprechen, dass es da eben diesen Spruch im Spiel gab. Ich würde jetzt gerne nochmal ganz kurz gucken, ob es in dieser Situation irgendwelche relevanten Wechsel gab, die das vielleicht erklären könnten. Bülter für Sko und Agbo für Kabak. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran gelegen haben könnte. Das war so kurz davor, bevor wir eingebrochen sind. Aber das fällt mir jetzt schwer, das auf die beiden zu schieben, ehrlich gesagt.
Nee, würde ich auch nicht machen. Auch wenn ich wieder sagen würde, dass Bülter defensiv einfach wirklich noch ein bisschen schwächer ist als Sko. Auch wenn beide nicht Defensivspezialisten sind. Sko ist da stabiler. Sko spielt die Position auch schon ein bisschen länger. Bülter muss sich da vielleicht noch ein bisschen reinfuchsen. Aber dann hast du halt diesen Moment, dass Bülter mit einem Traumtor uns den Arsch rettet.
Absolut.
Und was macht Matarazzo jetzt gegen Frankfurt? Bleibst du beim Leistungsprinzip und sagst, Bülter rettet uns den Arsch mit einem Traumtor? So ist Sko damals ja auch in die Startelf gekommen und jetzt kriegt Bülter wieder die Chance. Oder sagst du, nee, trotz des Tores, never change a winning system oder Team. Sko ist Teil der Startelf, damit läuft es. Wir bleiben bei Sko. Was machst du? Schwierige Entscheidung.
Ja, absolut. Aber letztlich ist die Position des linken Außenverteidigers ja auch eine Verteidigungsposition. Und wir spielen eben gegen Frankfurt, die ich durchaus stärker einschätze, als Bremen, gerade auch offensiv. Und deswegen würde ich so schwer das Feld tatsächlich alles gleich lassen, eben defensiv, mit Ausnahme von Kabak, weil es ja einfach nicht möglich ist. Sicherlich eine harte Entscheidung, aber man kann ja Bülter erneut 20, 30 Minuten Spielzeit geben, die er sich ja auch verdient hat, definitiv. Der ist auch wirklich, das muss man sagen, man sieht wirklich, der beißt, der will, der ist giftig, der kann auch was, ja. Aber er passt eben gegen einige Gegner nicht so gut ins System, gegen andere wiederum vielleicht besser. Also ich hätte mir Bülter schon auch von Beginn an vorstellen können gegen Bremen, aber die aktuelle Formkurve hat halt ein bisschen dagegen gesprochen.
Ja, sehe ich tatsächlich ganz ähnlich. Ich würde auch weiterhin mit Sko gehen, weil es einfach keinen Anlass gibt, das momentan zu wechseln. Auch Sko hat ja ein gutes Spiel vorab gemacht. Sko mit der Vorlage auf Pröme läuft da auch durch 2-3 Mann durch und legt ihn ab.
Ansonsten unspektakulär, ja.
Ja, defensiv seine Aufgaben erledigt, auch wenn er natürlich nicht so unter Druck gesetzt wurde von den Bremern. Das Erschreckendste war eigentlich für mich, wie schlecht Bremen es auch teilweise gemacht hat. Und ich bin einfach wahnsinnig froh, dass wir da unsere Pflichtaufgabe gemacht haben, weil das ist einfach so, das wäre so richtig TSG-like gewesen von den letzten Jahren. Du spielst eine Top-Saisonphase am Anfang. Und verlierst dann unglücklich gegen einen Mitabstiegskandidaten. Und ja, das hätte einfach einen Bruch in die Mannschaft reingebracht, jetzt nach der Dortmund-Niederlage. Und deswegen war es wichtig, dass wir da mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Aber jetzt mal mit dem Blick noch ganz kurz ein paar Minuten auf das Frankfurt-Spiel.
Ja.
Wir können ja eigentlich noch nicht so viel dazu sagen, außer kurz eine Einschätzung zu Frankfurt zu geben.
Ja.
Weil es passiert einfach noch viel. Die Mannschaft wird noch ganz, ganz oft trainieren. Es ist Länderspielpause. Das heißt, ich glaube, knapp 10 Leute von der TSG sind auch auf Länderspielreisen für verschiedene Länder. Da sind wir mittlerweile auch wirklich international gut vertreten. Es können noch Verletzungen passieren. Es können Blessuren passieren. Es kann sein, dass Spieler nicht ganz fit zurückkommen. Du kannst es von unserer Seite her nicht sagen. Außer, wenn alle fit zurückkommen, dann wird es echt interessant. Weil dann heißt es, wer ersetzt Kabak, wer kriegt da die Chance und wer spielt im Mittelfeld, wenn Kramaric zurückkommt. Das sind eigentlich die 2 wichtigen Fragen für unser Spiel gegen Frankfurt.
Absolut, genau. Ansonsten ist eben eher dann die Befürchtung, dass vielleicht eben jemand angeschlagen zurückkehrt. Ne? Da gibt es ja schon Kandidaten, bei denen es wichtig wäre, gerade eben Grilic, Sko, Weghorst, auch ein Baumann, der ja wahrscheinlich nicht spielen wird, aber ja im Training, ne? Wobei, ja, unwahrscheinlich. Ich würde dich ja, Jonas, gerne wieder fragen, ob er diesmal die Chance bekommt, aber ich halte es wirklich diesmal selbst für so unwahrscheinlich, auch unter Nagelsmann, diesmal ja 4 Torhüter nominiert. Nagelsmann muss zeigen, was er kann, und deswegen würde ich diesmal, auch wenn ich es ihm so wünschen würde, die Diskussion tatsächlich aussparen. Oder denkst du, die Chancen sind jetzt höher? Ich würde sie wirklich bei 0,5% sehen.
Ich sehe sie bei Nagelsmann höher als bei Flick, aber immer noch unter 5%. Bei Flick habe ich wirklich gar keine Hoffnung gehabt, weil Flick, der nimmt die Torhüter einfach nur mit, der weiß ganz genau, wen er spielen lassen will und nimmt sie halt mit, weil sie dabei sein müssen. Aber ich verstehe nicht ganz, warum Nagelsmann 4 Torhüter mitnimmt. Warum?
Ja, weil er nur 19 gefunden hat, die seinen Anforderungen gerecht werden im Feld vielleicht.
Ja, aber eigentlich muss man sagen, ist es ja Quatsch, es sei denn, er plant damit, dass er alle 4 einsetzt, für eine Halbzeit beispielsweise.
Und das wird er auf keinen Fall machen, also da würde ich ja wirklich 10 Euro für wohltätige Zwecke spenden, wenn das passiert.
Aber warum nicht, wenn deine Nummer 1 eigentlich gerade verletzt ist, und ich glaube auch Nagelsmann plant jetzt immer noch mit Neuer als Nummer 1, dann eröffne doch mal den Konkurrenzkampf. Warum machen sich's alle so einfach und sagen, Ter Stegen ist jetzt die Nummer 1 in Deutschland? Ich weiß, dass der in Barcelona top ist, aber keiner hat je gesehen, dass der auch im Nationalmannschaftstor gut ist. Eröffne doch mal so, oder kitzel doch mal Ter Stegen so ein bisschen. Eröffne doch mal so ein bisschen den Kampf um die Nummer 2 hinter Manuel Neuer. Ich meine, der ist 38 Jahre alt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Nagelsmann so eine Person ist, die das eher macht als Flick. Aber wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass Olli keine Minute erhält.
Und eben die Konkurrenz, die anderen drei Torhüter sind alle zu alt, ne, als dass das aus meiner Sicht tatsächlich Sinn macht. Ich finde wirklich so langsam, wenn ich mich nicht verrechnet habe, wären das jetzt die Spiele 11 und 12 von Olli Baumann, die er auf der Bank verbringt, ohne eine Sekunde zu spielen. Und das grenzt schon an eine Frechheit. Das passiert auch bei Torhütern eigentlich nie, dass du irgendwie jetzt das 12. Spiel in Folge auf der Bank hockst, ohne noch eine einzige Halbzeit zu bekommen. Liegt sicherlich auch an der Krise unseres Teams. Aber grundsätzlich, Jonas, stimme ich dir zu 100% zu, aber für Leno ist der Zug abgefahren aufgrund des Alters. Der spielt jetzt auch gar nicht mehr auf höchstem Niveau, ich glaube bei Fulham. Baumann, ja, natürlich nach wie vor top, aber eigentlich zu alt, um die Zukunft sein zu können. Und deswegen ist es halt aktuell eindeutig Ter Stegen. Und klar, ich stimme dir zu. Man muss wirklich sich überlegen, wie geht es nach Neuer weiter. Es ist völlig unklar, ob der nochmal auf Weltklasse-Niveau kommt. Aber ich denke, jetzt für 1-2 Jahre hat Ter Stegen das Ganze sicher. Und man könnte jetzt hier anfangen zu testen. Aber dann müsste man halt, ja, was weiß ich, Nübel nominieren. Das will man aktuell nicht.
Ja, aber warte mal ab, wenn Stuttgart weiterhin so performt, ist Nübel ganz, ganz schnell dabei. Da bin ich mir sicher.
Ja.
Aber gut. Dann könnte es sich natürlich auch für Olli erledigt haben. Deswegen drücke ich ihm einfach die Daumen, dass es momentan noch das ist, was er sich wünscht. Dass er momentan noch Spaß dabei hat, bei der deutschen Nationalmannschaft dabei zu sein, auch ohne Einsatz. Dass er das genauso für sich annehmen kann. Dass es wirklich eine wahnsinnige Wertschätzung ist, auch von der gesamten Nationalmannschaft, bei der großen Auswahl an Torhütern auf internationaler Klassenebene. Dass er da immer ausgewählt wird, das spricht für seine Form. Und wie gesagt, ich hoffe, dass er noch diesen einen Einsatz bekommen wird, dass Olli Baumann dann auch für sich selbst sagen kann, so, und jetzt will ich dann auch Urlaub machen, wenn die TSG Urlaub hat. Oder beziehungsweise einfach entspannt weiter trainieren.
Ja, genau, also das denke ich auch. Also ich wäre wirklich auch selbst erstmal sehr devot, aber so langsam würde ich sogar als Olli Baumann einfach mal vorsichtig im Büro des Trainers stehen und sagen, das ist jetzt hier Nummer 11 und Nummer 12, ich verstehe das ja alles, ne? Ich bin weit weg von der Nummer 1, alles gut, aber ich bin jetzt schon wieder hier 10 Tage von meiner Familie getrennt und würde mich einfach wenigstens gerne Nationalspieler nennen können am Ende meiner Karriere, das wäre ganz schön. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit? Also, ne? Ich habe ja am Anfang gedacht, wir haben zum ersten Mal da, glaube ich, 2020 drüber geredet und da dachten wir, das ist jetzt einmal und nie wieder. So wirkte es ja auch, weil nicht absehbar war, dass das mit Neuer so passieren würde und es eben da noch irgendwie eine breitere Konkurrenz gab. Aber jetzt so langsam würde ich verstehen, wenn Baumann sowas intern äußern würde.
Ja.
Aber trotzdem obwohl, stimme David, ich dir zu, ja. Irgendwann müssen die jungen Torhüter gefunden werden.
Weißt du was? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke mit Nagelsmann und der Situation, dass die sich kennen und gerade auch mit Sandro Wagner als Co., ich gehe mit dir die Wette ein und sage, wir wetten um einen Döner mit einem Kaltgetränk. Ich sage, Julian Nagelsmann wird Olli Baumann noch zum Nationalspieler machen.
Dieses Mal?
Nicht dieses Mal. Er wird ihn noch zum Nationalspieler machen. Olli Baumann wird seine Karriere in der Nationalmannschaft nicht beenden, bevor er Nationalspieler ist. Julian Nagelsmann wird ihn dazu machen.
Okay.
Nicht diese Woche, aber es wird passieren.
Das okay. Ist,
und du hältst dagegen und dann wetten wir um einen schönen Döner.
Ich halte dagegen, auch wenn ich es mir natürlich auch wünsche, werde es dir dann gerne bezahlen und ich gehe sogar noch mit. Ne? Ich spende auch gerne 10 Euro an wohltätige Zwecke, wenn es diesmal passiert, weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Aber ich wünsche es mir sehr. Ne? Wie gesagt, ja. Das wäre das 12. Mal auf der Bank. Aber wir warten es ab. Ich drücke die Daumen und reden jetzt vielleicht noch ganz kurz 2 Minütchen wirklich über Frankfurt, auch wenn es schwer fällt. Was man ganz kurz vielleicht sagen muss über die Eintracht, ist, dass es insgesamt trotz eines ordentlichen Tabellenstands auch bei der Eintracht nicht so rund läuft. Ne, im Zusammenhang mit Dino Toppmöller, dem Chefcoach, liest man eher nicht so Gutes, sage ich mal. Die Eintracht hat ein riesiges Problem und zwar, dass keine Tore fallen. Ne? Sie fangen zwar relativ wenig, aber sie schießen auch überhaupt keine Tore. Ihr Top-Torschütze Jonas hat nach 7 Spieltagen 1 Tor.
Ja.
Also da ist völlig unklar, wer soll für die Eintracht treffen. Die Eintracht hat nach 7 Spielen 6 Tore. Das ist fast ein Negativrekord, nicht ganz. Und 5 Gegentore. Das heißt, aktuell ist es so, wenn man ein Frankfurt-Spiel anguckt, ist die Wahrscheinlichkeit mit Abstand am höchsten, die wenigsten Tore zu sehen. Sehr, sehr unspektakulär insgesamt. Natürlich ist auch viel im Kader passiert, aber man kann da sicherlich im Sturm aktuell nichts entsprechend ersetzen. Und weitere Unruhe gab es sicherlich auch ein bisschen, weil ja, was ich zumindest relativ krass fand, wie heißen sie denn? Philipp Max und Lucas Alario nicht für die Europa League nominiert wurden. Ne? Und dafür ja eben, sagen wir mal, überraschendere Namen. Und jetzt zuletzt wurde noch mit Ebimbe einer der Top-Spieler erstmal ja, rausgenommen, aus Leistungsgründen. Ich glaube, sogar komplett aus dem Kader gestrichen.
Ja, kurz noch zu den Top-Torschützen. Eine ganz lustige Information. Kolo Muani ist ja schon vor Wochen gewechselt. Ich glaube, der hat nur 1 oder 2 Spiele dann noch für Frankfurt gemacht. Und er hat trotzdem 1 Tor. Das heißt, er ist mitunter immer noch Top-Torjäger der Eintracht, obwohl er seit Wochen in Paris ist. Und das spricht natürlich gegen die Offensivabteilung von Frankfurt, obwohl Frankfurt sich ja in den letzten Jahren immer mit diesem Offensiv-Power-Fußball gebrüstet hat. Und der ist jetzt halt eben komplett weg. Du hast ihn aber halt auch nicht richtig ersetzen können. Ich meine, mit Kolo Muani, sie haben gutes Geld für ihn bekommen, aber es hat sich eben unfassbar lange gezogen, dass auf dem Markt kaum noch was verfügbar ist. Und selbst wenn du für das Geld jemand bekommen hättest, dann will natürlich auch niemand für das Geld nach Frankfurt. Also es ist einfach eine super schwierige Situation. Am Ende haben sie dann ihn so ein bisschen teilersetzt mit einem Marmoush, der ein ganz anderer Spielertyp ist.
Ja.
Und dann noch mit einem Jesse Ngankamp von der Hertha für 4 Millionen. Ja, also von dem jetzt auch noch keiner behaupten würde, dass er schon gezeigt hat, dass er überdurchschnittliches Bundesliga-Niveau hat. Und darüber, dass er Kolo Muani ersetzen könnte, darüber brauchen wir gar kein Wort verlieren. Das heißt, die Eintracht hat momentan einfach ein klassisches Neuner-Problem, das merkt man. Und das könnte uns natürlich zugutekommen. Das heißt, wir machen das Spiel. Unsere Aufgabe wird eigentlich sein, irgendwie durch diese Frankfurter Verteidigung zu kommen. Und die ist wirklich nicht schlecht.
Genau, stimmt. Eben, wie gesagt, auch kaum Gegentore gefangen. Das ist eben die große Stärke, was man sagen kann. Ne? Zuletzt auch dann gegen Heidenheim das 2-0. Aber auch eine etwas blamable Niederlage eben in der Europa League. Aber klar, wir werden sehr wahrscheinlich nicht zu allzu vielen Torchancen kommen. Und der Kader ist natürlich insgesamt merklich besser besetzt als der von Werder Bremen. Wir reden hier von fast einem doppelt so teuren Kader.
Genau. Aber wir spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, wir spielen auch nicht in Frankfurt. Das ist natürlich auch immer ein Vorteil für uns, auch wenn wir jetzt natürlich gerade diese immense Auswärtsstärke haben, aber in Frankfurt spielt man, glaube ich, trotzdem nicht gerne. Wir spielen in Sinsheim. Das ist natürlich gut für uns, um diese Welle aufrechtzuerhalten. Und ich denke, wir könnten mit einem Punkt wirklich gut leben, gerade weil wir die 3 Punkte nicht nötig haben in der aktuellen Situation. Aber wir brauchen auch nicht um den heißen Brei herumreden. 3 Punkte sind absolut drin. Und keiner würde sich wundern, wenn wir dieses Spiel gewinnen.
Das stimmt. Auf Grundlage eben der aktuellen Form, der aktuellen Entwicklung. Was man sicherlich vielleicht noch ergänzen muss, ist, dass Dino Topmöller mit Frankfurt einfach, ja, gewinnen muss. Also da ist sicherlich Druck hinter dem Druck auf dem Kessel nach der Niederlage auch gegen Paok Saloniki war es, glaube ich, in der Euroleague. Auch massives Chaos, 2 rote Karten in der 96. Minute. Aber es war auch einfach nicht gut von der Frankfurter Eintracht. Das darf dir gegen Paok nicht passieren. Und deswegen steht Dino Topmöller unter großer, großer Beobachtung. Und kriegt er jetzt die Mannschaft nochmal richtig, ja, richtig gepusht oder eben nicht? Und die Indizien sprechen eher für nein, weil es eben unter anderem auch ein Kaderproblem zu sein scheint, für das er ja auch eindeutig nicht so viel kann. Die Mannschaft hat eindeutig an Qualität verloren.
Ja, genau. Das soll aber nicht unsere Sorge sein, dass die ein Stürmerproblem haben oder generelles Kaderproblem. Wir freuen uns einfach nur auf das Spiel, weil ich glaube, aktuell können wir uns wirklich alle auf TSG-Spiele freuen. Versuchen jetzt nicht ganz so arg zu verzweifeln am Wochenende, wenn die TSG nicht spielt und die Zeit irgendwie anderweitig schön zu verbringen, und freuen uns dann in 2 Wochen wieder auf das Spiel. Und dann nach dem Spiel gegen Frankfurt werden wir auch wieder uns gemeinsam hier treffen. Dann bekommt ihr wieder eine frische Folge Hoffefunk.
Ja, ganz genau so ist es. Vielen Dank euch fürs Einschalten und wir hören uns nach Frankfurt wieder.
Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.